Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Hans Laubisch, ich bin Expert Student Partner bei den Microsoft Student Partnern in Deutschland und ich möchte in diesem Video auf die Frage eingehen, wie kann ich mit Windows Azure eine Linux-Umgebung betreiben und verwalten, um darauf beispielsweise Entwicklungsumgebungen zu testen. Zur Agenda. Im ersten Teil werden wir lokal eine Linux-VM erstellen, diese vorbereiten zum Upload nach Windows Azure. Dabei werden wir uns konkret mit den Linux Integration Services beschäftigen, die eine Schnittstelle zur synthetischen Hardware der Virtualisierungsplattform herstellen, mit dem Windows Azure Agent, der eine zusätzliche Komponente ist, die die Kommunikation mit dem Fabric Controller in Azure ermöglicht, sowie mit einem Tool oder Tools, mit denen wir das Ganze komfortabel in die Cloud hochladen können. Im zweiten Teil soll es dann darum gehen, wenn man eine VM bereits in Windows Azure betrieben hat und sie wieder lokal in sein Datacenter zurückholen möchte, wie bekomme ich diese wieder zurück, welche Tools gibt es dazu? Und im dritten Teil werden wir uns dann anschauen, welche Drittanbieterangebote gibt es konkret für Windows Azure in der Linux-Welt und dort im Speziellen eingehen auf ein Angebot namens SUSE Studio, wo ich mit wenigen Klicks mir ein selbst zusammengestelltes Image bauen kann und dann sehr komfortabel direkt in Azure hochladen kann. Hyper-V bietet schon eine Weile Unterstützung für Linux als Betriebssystem. In manchen Distributionen, wie zum Beispiel Ubuntu, sind die Hyper-V-Treiber mittlerweile sogar nativ in den Kernel integriert. Ansonsten müssen diese von den sogenannten Linux Integration Services nachinstalliert werden. Unterstützte Distributionen sind dabei Red Hat Enterprise Linux in den aktuellen Versionen sowie CentOS. Und bereits integriert sind die Treiber in den Debian-basierten Linux-Distributionen wie Ubuntu und natürlich Debian selbst. Die Treiber selbst wurden von Microsoft im Juli 2009 unter der GPL-Lizenz direkt für den Einbau in den Kernel eingereicht und mit der aktuell neuesten Version 3.4 wird nun auch die Red Hat-Version 6.3 unterstützt. Das ist etwas unglücklich, dass es da momentan diese Versionsnummerverschiebung gibt, aber man kann quasi auch die aktuellsten Software-Distributionen dort direkt nutzen. Damit auch schon genug zur Theorie an dieser Stelle, weil letztendlich soll es ja darum gehen, wie man Dinge konkret ausführen kann. Wir wechseln dazu in eine vorbereitete Umgebung, wo wir einen Hyper-V-Server installiert haben, wo man sieht, wir haben hier mehrere Betriebssysteme, unter anderem einen Linux-Node und einen CentOS-Node. Und wir können uns unter diesen, wir haben hier ganz normal die Installation ausgeführt, das heißt, wir haben eine neue VM angelegt, haben dieser einen Namen gegeben, sagen, wie viel Speicher sie bekommt, zu welchem Netzwerk sie verbunden ist, brauchen hier für diese kleinen Testinstallationen nicht so viel Speicher und installieren dann einfach von einem Image, was hier bereit liegt, das Betriebssystem. Das heißt, wir sind innerhalb weniger Klicks direkt fertig damit, können uns dann zur VM verbinden und diese in gewohnter Weise installieren. Wir werden jetzt hier nicht konkret auf die Installation von einem Linux-Betriebssystem eingehen, weil das, denke ich, eine Sache ist, die relativ geradeaus ist, sondern konkret, wie kann man sich in einem Betriebssystem, was die Unterstützung noch nicht nativ mitbringt, in diesem Fall CentOS, wie kann man dann die Integration Services zum Laufen bringen? Das heißt, wir wechseln an dieser Stelle in eine VM, in der wir bereits das Grundbetriebssystem installiert haben. Wir sehen, wir haben die normale Konsole. Und wir sind hier auf einem CentOS-System, wo momentan noch keine Netzwerkverbindung funktioniert. Wir haben nur unser lokales Loopback-Interface. Um jetzt die Integration Services zu installieren, müssten wir einfach das entsprechende Image einbinden. Das kann man entsprechend von Microsoft beziehen. Die aktuelle Version ist, wie gesagt, die Version 3.4. Und wir können das hier einfach einer CD hinzufügen. Da das hier noch eine ganz neue VM ist, machen wir uns ein Laufwerk, wo wir das Ganze hinmounten können. Wir sehen schon, wir haben hier mehrere Versionen. Wenn ich noch eine ältere Version von meinem Betriebssystem hätte, wir sind hier in der neuesten. Und in dem Fall muss einfach nur ein Skript ausgeführt werden, das alles übernimmt. Es dauert einen kleinen Moment, deswegen unterbreche ich hier kurz die Aufnahme. Es dauert vielleicht 2-3 Minuten. Und wir sehen jetzt hier, dass die Integration Services erfolgreich installiert wurden. Wir sollen bitte das Gerät neu starten. Das machen wir in dem Fall. Ich unterbreche die Aufnahme hier nochmal ganz kurz, bis wir zurück sind. Wir haben jetzt unsere VM neu gestartet, nachdem wir die Integration Services installiert haben. Allerdings fällt auf, dass, wenn wir nach einer Netzwerkverbindung gucken, noch immer keine vorhanden ist. Wie gesagt, unter Ubuntu sind die Treiber beispielsweise direkt integriert. Somit muss ich dort wirklich nur normal Linux installieren und dann funktioniert schon alles. Im Falle von Red Hat bzw. CentOS sind noch einige Zusatzkonfigurationen notwendig. Konkret geht es darum, dass die neu gefundene Netzwerkkarte, die jetzt von Hyper-V an das Gerät durchgereicht wird, eben auch in CentOS eingebunden wird. Wir sehen hier, wir haben schon eine Konfiguration für das lokale Loopback-Interface, aber wir haben eben noch keins für die Ethernet-Karte, mit der wir jetzt die Verbindung zur Außenwelt herstellen wollen. Und das Ganze tun wir, indem wir eine entsprechende Konfigurationsdatei anlegen. In der wir sagen müssen, es geht um das Device Ethernet 0. Und wir sagen, dass es ein Boot-Protokoll gibt, was eben ausgeführt werden soll. Natürlich, dass das Ganze beim Start zur Verfügung stehen soll. Und optional können wir hier noch einen DHCP-Hostnamen angeben. Das ist nicht erforderlich, allerdings können wir, es macht sich immer ganz gut, wenn man mehrere Geräte im Netzwerk hat. Speichern das Ganze noch kurz. Und müssen jetzt an der Stelle noch kurz spezifizieren, dass wir unserem Host auch grundsätzlich Netzwerkkonfigurationen zur Verfügung stellen wollen. Das Ganze findet sich unter der Datei Network, die es hier noch nicht gibt. Das heißt, wir legen diese kurz an, wo wir einfach sagen müssen, dass wir Networking für unseren Host wollen. Und noch einmal den Hostnamen, wenn dieser beispielsweise verschieden wäre von dem, was in der jeweiligen Netzwerkkarte konfiguriert ist, kann ja sein. Speichern das wieder und starten einfach unser Gerät nochmal neu. Wir loggen uns jetzt auf unserem Host nach dem Neustart ein und sehen, dass die Netzwerkkarte zur Verfügung steht. Wir haben eine IP bezogen und können somit mit der Außenwelt kommunizieren und können somit beispielsweise über einen Ping überprüfen, ob alles funktioniert, was in diesem Fall der Fall ist. Mit der Installation von den Linux Integration Services kommen natürlich auch entscheidende Performance-Vorteile gegenüber dem Betrieb ohne diese, da natürlich viel differenzierter auf die entsprechende Hardware von Hyper-V zugegriffen werden kann und somit Performance-Verluste, die normalerweise durch eine Virtualisierung entstehen, wenn eben keine solche Treiberunterstützung da ist, entstehen. Damit endet auch schon der erste Teil für diesen How-to-Guide, wo es darum ging, die VM zum Laufen zu bringen, was wir getan haben. Im nächsten Teil soll es dann etwas genauer darum gehen, wie man das Ganze in Windows Azure hineinbekommt.